Crew Horse Talk.
Horsemanship ist, wenn man wenn man es schafft, ein Pferd so zu trainieren, dass es dort abgeholt wird, was es verstehen kann, ohne dass unser eigenes Ego im Vordergrund steht.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome back zum zweiten Teil mit Pferdetrainer, Sattler und Anlagenbetreiber Leon Schad. Hi Leon.
Hallo.
Jetzt hätte ich fast deinen Nachnamen vergessen. So, im ersten Teil haben wir dich kennengelernt. Im zweiten Teil geht es ja jetzt um wirklich Pferdeausbildung. Wir kommen auch ein bisschen zu Sätteln. Du hast mir erzählt in Aachen, dass du überlegst, ein Buch zu schreiben, weil du bist dran. Dann fang doch einfach mal vorne an. Also ich finde das selber total spannend, weil wir, glaube ich, einen unterschiedlichen Ansatz haben, der aber gleich aussieht am Ende. Zwar, weil du redest von Winkeln und Grad und so. Was meinst du damit? Also erklär mal, fang ruhig mal vorne an bei den Grundzügen, die dir wichtig sind.
Also in erster Linie finde ich, dass es wichtig ist, ein Pferd so einzustellen, dass es in einer Haltung läuft, die es selber annehmen kann oder würde, um sich so fortzubewegen, dass es möglichst wenig Verschleiß hat und uns gut tragen kann. Mhm. Das ist die Grundidee. Und das hat im Endeffekt natürlich mit Takt und Losgelassenheit zu tun, das ist immer klar. Aber es ist auch berechenbar. Also man kann Pferde definitiv einstellen. Man kann sagen, das Pferd muss diesen Winkel einnehmen, damit es das und das leisten kann. Mhm. Losgelöst davon, was es muskulär nachher aufbauen muss, um es besser zu tragen. Oder. Wenn ein Pferd anfangs muskulär nicht so gut dasteht, muss es einen Ticken tiefer laufen, aber nicht zu tief. Ne? Wenn es nachher sehr gut dasteht, muss es was höher laufen, aber nicht zu hoch. Und das ist so ein Punkt, den ich sehr interessant finde und wichtig finde.
Ja, also ich bin ja ein großer Fan von Vorwärts-Abwärts.
Ja.
Weil der Hals muss, ich sag mal, ein bisschen Hals fallen lassen und locker von hinten nach vorne durch den Rücken schwenken. Mhm. Dann hast du ja schon viel geschafft. Mhm. Pferde, die überbaut sind etc., laufen natürlich einen Tacken tiefer, damit die wirklich loslassen. Mhm. Und dann kommen manche da nicht von weg, stellen die Pferde zu tief ein und holen die nicht mal hoch, sprich der Widerriss hängt, der ganze Schultergürtel. Und dann sind wir auch wieder auf der Vorhand. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich sehr schwer mit diesem, aber das Pferd läuft auf der Vorhand. Weil in echt ist ein Pferd zu 2/3 auf der Vorhand gebaut. Und wenn es den Hals fallen lässt und locker durchschwingt, hast du schon einen relativ guten Job gemacht als normaler Reiter, oder?
Ja, das ist definitiv so. Und auch wenn man da mal das so sieht, laut FN sollte ja ein Pferd eigentlich, meine ich mich erinnern zu können, irgendwie ein Jahr vorwärts, abwärts geritten werden, bevor es in die Aufrichtung kommt, oder?
Mhm. Lang und tief, ne?
Ja, ich meine schon, ne?
Ja. Kleine Anekdote. Ja. Ich war zu meiner Meister in Warendorf, DOKR-Gelände, Jungpferdeschampionat, dreijährig unterm Sattel, Warmblüter, die eine 5-Minuten-Aufgabe geritten sind, in Aufrichtung, ein Mittelzirkel vorwärts, abwärts. Mhm. So viel dazu nur ganz kurz. Deswegen, ich sage ja immer an Schubladen gedacht, reiten die klassischen Reiter zu hoch und über Tempo und wir Westernreiter zu tief und unter Tempo. Ne?
Mhm, genau. Eigentlich kann man es aber auch, eins kann man anbringen, ein Indikator, woran man immer erkennt, und das ist so, ob ein Pferd in einem relativ guten Winkel oder in einer guten Haltung ist, ist Taktklarheit. Das ist so. Takt geht mit Haltung einher. Haben wir eine gute Haltung, haben wir einen guten Takt. Haben wir eine schlechte Haltung, haben wir keinen Takt. Und da rede ich nicht davon, dass wir das mal eine halbe Runde halten können, sondern ich rede davon, dass die Pferde das immer haben. Und das ist in meinen Augen auch ein Schlüssel. Natürlich muss man, also und dann, wenn der Takt gut erstellt ist, ist die Oberlinie gut erstellt. Und gut erstellt bedeutet nicht, dass das Pferd sich fortbewegt wie eine Ölpumpe und die ganze Zeit den ganzen Schwung über die Balancestange, also den Hals, holt, sondern definitiv über den Rücken läuft, so wie du sagst. Und wenn ein Pferd wirklich gut läuft, ist die Oberlinie recht still.
Also konstante Oberlinie.
Konstant, ja.
Ich sage auch immer allen, wenn der Kopf hochgeht und die Schritte kleiner werden, ist der Rücken weg. Übertrieben gesagt. Ne? Das ist ja das, was du sagst. Die Pferde laufen vielleicht schön vorwärts, abwärts, ganze Bahn, dann gehen sie in Zirkel oder Volte, kippen auf die Schulter, heben sich raus, werden langsam, brechen hinten aus. Ja. Ne? Genau, da bin ich ganz bei dir. Ne? Deswegen finde ich in der Volte schon ein schönes Beispiel, ob die Tritte, zum Beispiel im Trab, in der Volte genauso groß sind wie auf der ganzen Bahn. Dann hast du schon einen guten Job gemacht.
Ist so, ja. Ne? Ja, genau. Das ist absolut so. Und da glaube ich, da unterscheiden, also im Endeffekt, wenn man auch mal schaut, wir haben ja mittlerweile doch einige Trainer in Deutschland so rumlaufen, die das echt gut machen. Mhm. Also das ist einfach, das hat sich ja enorm verbessert, gerade durchs EWU-Programm, also so wie das jetzt aufgebaut ist, ist einfach deutlich besser. Eigentlich haben die meisten die gleiche Idee. Nur jeder muss einen anderen oder hat einen anderen Ansatz, es zu erklären. Mhm. Und ich glaube einfach, dass wenn man das so ein bisschen technischer erklärt, dass das manchmal viel mehr bei den Leuten noch auslöst, als wenn man einfach nur sagt, das muss jetzt vorwärts-abwärts gehen. Definiere vorwärts-abwärts. Wann muss welcher Muskel gespannt sein? Woran kann ich das denn vielleicht auch als Reiter überhaupt erkennen? Mhm. Ja, weil was ist ein falscher Knick? Ja, wo beginnt ein falscher Knick? Wo muss der enden? Mhm. Oder wo muss das aufhören, dass der falsche Knick gesteuert wird? Warum steuern wir den an? Ist es die Handführung? Ist es einfach nur, weil wir schepp sitzen? Oder, ne? Was ist die Idee? Und wie du eben sagst, ist zum Beispiel so ein Pferd, was überbaut ist und dann ein bisschen tiefer kommen muss. Ja, das stimmt, aber wir müssen auch da dann sehen, welchen Winkel muss es denn nachher einnehmen, damit es nicht, nur weil es überbaut ist, zu tief kommt und wir dadurch nachher auch wieder zum Beispiel ein Hufrollenproblem haben, weil es einfach zu vorhandlastig ist. Wie können wir das kombinieren mit zum Beispiel einem guten Beschlag? Da müssen wir wieder das Team erweitern. Mhm. Das sind Sachen, da gehe ich total drin auf. Ja. Also, genau. Und das möchte ich auch gerne, um zurück zu dem Buch zu kommen. Ich bin eine ganze Weile ausgefallen. Ich hatte einen ziemlich schlimmen Bandscheibenvorfall und habe wirklich schwer damit zu tun gehabt. Und habe mich in der Zeit aber auch ziemlich reflektiert. Also ich habe versucht, Sachen aufzuschreiben. Habe das also versucht zu nutzen. Das ist mir auch in relativ vielen Sachen gelungen. Auch dahingehend, zum Beispiel früher habe ich auf Kursen mehr selber geritten. Mhm. Immer mal ein Pferd gerne selber geritten. Und ich habe in der Zeit, wo ich so viel gelegen habe, noch mal mehr probiert, das Ganze so auszuarbeiten, dass ich es jetzt möglichst so hinbekomme, dass jeder das selber erreichen kann. Mhm. Ne? So als Idee, genau. Das hat wieder mit den Metaphern zu tun, genau.
Ja, das mit dem Reiten auf Kursen mache ich auch nicht viel, weil, klar, wenn es gar nicht geht, kannst du es ihm mal zeigen. Mhm. Aber sie müssen es ja zu Hause machen, wenn sie weg ist. Ne? Das ist so. Ja. Deswegen, klar, im Worst Case macht man das mal. Aber eigentlich geht es ja darum, denen so zu helfen, dass sie zu Hause besser klarkommen, wenn du nicht mehr daneben stehst. Ne? Ja. Was sagst du denn, richtiger und falscher Winkel? Erklär das ruhig mal. Was ist denn für dich ein falscher Winkel und was ein richtiger Winkel?
Naja, stellen wir uns zum Beispiel vor, ein Pferd ist einen kleinen Ticken zu hoch eingestellt. Pferde haben ja, also hätten sie ein Schlüsselbein, wäre ja alles ein bisschen einfacher. Ne? Mhm. So, das heißt, wir haben ein hängendes Skelett, mehr oder weniger. Wenn das Pferd, stellen wir uns vor, wir haben eine relativ gute Oberlinie, eigentlich Pferd ist nicht sonderlich überbaut, so wie ein normales Quarterhorse ist, und wir stellen dieses Quarterhorse einen kleinen Ticken zu hoch ein, bedeutet, die Halsung ist etwas zu hoch eingestellt, oder sagen wir es mal so, wir haben einen sehr motivierten Klassischreiter, der dieses Quarterhorse jetzt gerne in die Aufrichtung bringen möchte, ist, glaube ich, als Bild einfacher zu verstehen. Und wir bauen uns dann dazu noch vielleicht einen falschen Knick da rein. Dann haben wir in dem Fall meistens einfach falscher Knick. Sagen wir, ist ein Abkippen im Bereich Atlas, erster, zweiter, dritter Halswirbel, wo das Pferd überspannt wird.
Sprich, es läuft zu eng.
Läuft zu eng. Kann man eigentlich immer gut an der Bauchspeicheldrüse sehen. Wenn die so rausquetscht, dann ist irgendwas falsch meistens. Mhm. So, und jetzt haben wir dieses Pferd dann in dieser Aufrichtung. Was passiert? Das ist nicht nur so, dass die Pferde dann den Rücken wegdrücken, sondern dadurch, dass die den Unterhals vorbringen, wird die Brustwirbelsäule abgesackt. Also ich nenne es immer Brustwirbelsäulenabsackung. Das ist eigentlich ein ganz schönes Wort dafür. Das heißt, die Pferde werden dadurch, dass das Skelett im Rumpfbereich nach unten gedrückt wird, wird der gesamte Trageapparat im vorderen Bereich gestört. Was passiert? Der Übergang zum Mittelstück, das heißt kurz hinterm Widerrist, da wo wir drauf sitzen, erschlafft. Also das wird mehr oder weniger stillgelegt. Der Heuchmann hat es als Schenkelgänger bezeichnet. Das fand ich eigentlich auch ganz nett. Jetzt kommt ja eine Kette dabei. Wenn dieses Pferd in dieser Aufrichtung drin ist, man kann auch eine gute Aufrichtung reiten, da kommen wir aber gleich zu. Aber es ist jetzt in dieser falschen Aufrichtung drin, hat den falschen Knick dabei. Dann ist die Verkettung, dass das Mittelstück stillgelegt wird, die Hinterhand kann nicht mehr unter den Schwerpunkt treten, tritt also nach hinten heraus, führt dann dazu, dass es in einer Volte oder wie du eben sagst, in der Volte nicht mehr unter den Schwerpunkt treten kann. Als Beispiel, weil es hinten raus paddelt, es könnte nicht mehr gut anhalten, also weil das Kreuzdarmbein nach oben schließt, es könnte einfach schlichtweg nicht mehr die Last auf der Hinterhand aufnehmen. Was passiert aber noch, was viel schlimmer ist, dadurch, dass die Pferde vorne so vorhandlastig werden, aber sie kommen zu hoch, der Rücken kann es nicht mehr aufspannen, fangen die an, auf der Vorhand zu laufen. Was heißt auf der Vorhand laufen? Auch die Fußung verändert sich. Das heißt, die Pferde laufen auf den Trachten extrem.
Also stumpf in den Boden?
Stumpf in den Boden. Mhm. Dadurch, dass die Brust so runternehmen, haben wir eine extreme Trachtenfußung. Diese Trachtenfußung ist tödlich für die meisten Quarter. Ja, also wenn die es extrem machen. Das sind nachher, im Nachgang, wenn man es dann so ein, zwei, drei Jahre weiter spinnt, dann haben wir da nachher die Hufrollenkandidaten bei.
Also ich fasse das jetzt nochmal so zusammen, wie ich das verstanden habe. Im Endeffekt läuft das Pferd ja mit durchgedrücktem Rücken im Hohlkreuz. Mhm. Die Schulterblätter sind zusammengeschoben, das kann jeder Mensch ja mal machen. Ne? Dann geht ja gleich die Brust nach vorne, sprich runter.
Ja.
Und dadurch, dass sie halt nicht durchschwingen, weil die ganze Oberlinie ist ja verkürzt von der Muskulatur, die ziehen sich zusammen, die Unterlinie, Unterhals und Bauch dehnen sich auf, das sollte ja eigentlich umgekehrt sein. Mhm. Und dann treten die so platt auf den Boden, anstatt elastisch abzurollen, kann man das so sagen?
Exakt. Also wir haben einfach, da gibt es ja auch diese schönen Druckmessungen, die es an den Hufen oder an den Hufen gemacht wurde oder immer noch gemacht wird. Vor 10, 15 Jahren war das mal so ein Hype, wo das gerade aktuell wurde. Da ist das super schön erklärt, also bildlich erklärt worden, weil die Pferde einfach extrem vorhandlastig werden.
Mhm.
Und das ist das muss man bearbeiten.
Ja, sind die Hufrollenkandidaten.
Das sind die Hufrollenkandidaten.
Genau, das sind einfach die. Deswegen sage ich auch bei Pleasure-Pferden, die nicht vorwärts gymnastiziert werden, die knallen auf die Rolle und irgendwann ist die Rolle kaputt.
Genau.
Hart gesagt, aber.
Es ist so. Und dann sind es nachher alles die Pferde, dann haben die so extrem schnabelige Hufe, ne? Also kommen die Trachten verkürzen immer mehr. Und dann wundern sich die Leute, dann gehen sie zum Schmied. Jetzt, da haben wir ja auch einen gemeinsamen Freund, Manuel, wir arbeiten auch viel zusammen. Und dann gehen sie zu dem und sagen, ja, mach mal irgendwas. Im Endeffekt, und das ist auch ganz schön, dann sagt der halt mittlerweile, ja gut, ich kann das machen, aber vielleicht musst du halt einfach erstmal, gehst mal zum Leon und wir gucken mal, dass wir das mal anders eingestellt bekommen. Mhm. Und wenn man das macht, dann kriegt man auch wieder Hornwachstum an die richtigen Stellen. Man kann das umbauen, es funktioniert.
Mhm.
Und das ist, was ich meine mit den Winkeln. Reit es im falschen Winkel, das zieht sich ja überall durch.
Mhm.
Ja? Und nachher hast du eine falsche Winkelung auf den Hufen. Du kannst dann aber auch nicht einfach noch einen Keil vorne drunter machen, weil dann wird es noch schlimmer. Du bringst noch mehr Druck da drauf.
Mhm.
Ne? So als Idee.
Mhm. Wir haben ja vorhin von Takt gesprochen und ich finde immer, also mein Ansatz ist immer, dass das Pferd im gleichmäßigen Rhythmus laufen soll, sprich Takt. Und umso stärker und balancierter das Pferd ist, umso ruhiger wird dieser Rhythmus.
Ja. Ja, definitiv. Ja, fehlende Muskulatur wird durch Schwung ersetzt.
Genau. Ja. Schub in Tragkraft umwandeln, haben wir alle schon mal gehört. Und Jungpferd muss einfach mit Schwung ein bisschen arbeiten.
Ja.
Ja. Und dann, irgendwann sind die von selber langsam gefühlt, obwohl du nichts gemacht hast.
Ja, das stimmt. Ja, muss man halt, ja, den Umweg gehen halt wenige Leute.
Mhm.
Ja, wenige Leute machen das.
Mhm. Ja, aber was du vorhin meintest mit diesem falschen Winkel, da kriege ich immer selber gefühlt so Nackenschmerzen, wenn ich zugucke.
Ja, ja, ja. Ja, dazu muss ich halt auch sagen, und das, ich selber hab ein sehr bildliches Denken.
Mhm.
Und wenn ich das sehe, dass ein Pferd in einem falschen Winkel geritten wird, und ich habe das schon vor 10 Jahren auf Kursen, habe ich das schon erklärt und habe auch damit recht behalten, leider, muss ich sagen, wenn die Pferde da in einem falschen Winkel sind und ich sehe das, dann habe ich ziemlich genau vor Augen, wo was auf Kompression ist und wozu das führt.
Mhm.
Und ich habe bestimmt 10 Pferde gehabt auf Kursen, wo ich gesagt habe, und ich lehne mich da selten aus dem Fenster, ich halte da mich viel raus.
Mhm.
Aber bei den Pferden habe ich gesagt, wenn du das so weiterreitest, das wird kaputt gehen.
Mhm.
Und dann gab es Leute, die das angenommen haben und was geändert haben. Es gab Leute, die gesagt haben, das stimmt nicht.
Mhm.
Und es gab Leute, die gesagt haben, wir haben das schon immer so gemacht, was weiß ich.
Mhm.
Im Endeffekt ist es wirklich so gekommen.
Mhm.
Also, oder anderes gutes Beispiel. Ich war mal auf der Kuh, 2014, glaube ich, war das. Und da war eine eine Kundin, die wollte jetzt unbedingt dann da, also was heißt Kundin, da habe ich mal Kurse gegeben. Die hatte so eine Reiningsstute und die wollte unbedingt dann da noch irgendwie eine Medaille gewinnen. Und dann ist die da, die Hand zieht mitgegangen. Nee, Hunter-Heck, so heißt es, glaube ich. Oder das Springen. Ja. So, und dieses Reining-Pferd mit einer Einsteinstute, mit einem, also überhaupt nicht zum Springen gemacht. Also überhaupt nicht. Ja, also ganz furchtbar. Ja, mega Vorderbein da drauf. Ja, also, oh Gott. Und dann hat die da auf dem Turnier angefangen zu springen. Bei einem anderen Trainer. Und ich bin da hingegangen, ich habe zu ihr gesagt, wenn du das so reitest, dein Pferd wird damit kaputt gehen. Mhm. Und das sieht man. Auch nur auf so einem Turnier. Ja? Mhm. Ah, alles kein Problem. Und die hat sich 2 Wochen später oder 3 Wochen später bei mir gemeldet und hat gesagt, das Pferd hat vorne beidseitig einen Fesselträgerschaden. Mhm. Scheiße. Und das ist natürlich dann total doof, ja, aber sie hätten es auch einfach vorher annehmen können und das Ego mal außen vor lassen können. Mhm. Das, und deswegen, also ich habe da sehr genau so diese Bilder im Kopf, welche Verkettung da kommt. Und dann kann man vieles unterbrechen und kann es auch noch wirklich gut machen. Mhm. Aber es gibt halt auch Dinge, die auch irreparabel sind. Das ist auch so.
Mhm. Ja, ist auch immer die Frage, für was das Pferd Talent hat und was ich mir vorstelle. Und auch da macht man sich als Trainer ja unbeliebt, dass man den Leuten eröffnen muss, für das, was du vorhattest, ist das falsche Pferd.
Ja.
Ne? Da gibt es Leute, die danken es dir, es gibt Leute, die sagen danke, dann entweder ich senke meine Ansprüche oder ich verkaufe das Pferd und kaufe mir das Pferd, was das leisten kann. Ne? Aber im Endeffekt sehe ich uns da so ein bisschen als Anwalt der Pferde, dass wir die Pferde beschützen.
Ja.
Obwohl die Leute ja gar nicht böse sind, aber die werden dann schon relativ ehrgeizig, unbewusst. Ne? Weil ja, sie das einfach sich mit anderen vergleichen, die im Stall so reiten oder so. Und das finde ich ganz klar als Trainer unsere Aufgabe, sich auch mal unbeliebt zu machen und sagen, so geht das nicht.
Absolut, aber da muss man auch sagen, du hast es vorhin so schön gesagt mit den Jungtrainern, mhm, oder auch wie das für Leute sein oder ist, die sich gerade selbstständig machen und so weiter, die müssen das ja auch irgendwie alles lernen. Du musst erstmal ein Standing haben. Du musst erstmal so weit sein, dass du das A sagen kannst und B, und das ist das Wichtigste, das so begründen kannst, mhm, dass sich jemand nicht auf die Füße getreten fühlt.
Ja.
Das, ne, und das kommt einfach nur, du musst es ein paar Jahre machen.
Hm. Ja. Ja, und den Umgang mit dem Kunden lernen.
Ja, ja, ja.
Das ist die Sache.
Das ist der wichtigste Punkt.
Ja, dann kommen wir noch, wir haben uns auch in Aachen so nett unterhalten und dann habe ich gesagt, Leon, wir müssen aufhören, weil wir das alles im Podcast machen müssen. Da hatten wir das Thema Stellung und Biegung, weil meine Erkenntnis, ich habe ja selber auch immer so Erkenntnisse, man lernt ja nie aus, dass viele Leute ihre Pferde überstellen, wenn sie ja eigentlich nur in Stellung reiten wollen und so das Pferd komplett aus der Balance ziehen.
Ja, exakt, ja. Genau, und das unterscheide ich persönlich immer in Stellung und Wölbung.
Mhm.
Und im Optimalfall, also was, ich bin zum Beispiel ein ganz klarer Gegner von dieser Sache. Früher hat man das ganz, ganz viel gemacht, die Pferde so zu, so zu stellen.
Wie heißt flexen, zu ja, flexen. Oberflexen, ne? Also genau, extrem Kopf an Bügel, über ja, die genau, gesagt, genau. Trainer machen.
Ja, genau. Und das, also es erschließt sich mir einfach überhaupt nicht. Weil wir brauchen beim Reiten keinen Kopf des Pferdes an unserem Stiefel. Brauchen wir einfach nicht. Also bringt uns auch nicht weiter, weil im Endeffekt leiern, also ich stelle mir das dann immer so vor wie so ein Gummiband, was einfach ausgeleiert wird.
Mhm.
Ne? Und es ist ja auch so, weil wir kriegen es vorne ganz toll. Und dann auch die Sache, toll, dass die dann vorwärts, abwärts laufen, aber die laufen halt einfach nur tief.
Mhm.
Und die laufen nicht mehr über den Rücken. Das ist einfach, das ist nicht reell. Mhm. Genau. Also Stellung ja, aber das Ganze in Verbindung mit Muskulatur.
Mhm.
Ne? Und ich stelle die schon auch relativ viel. Habe ich zum Beispiel früher, noch so vor 7, 8 Jahren, habe ich da einen großen Fehler gemacht. Ich bin sehr perfektionistisch gewesen.
Mhm.
Und habe mich viel zu lange, auch in meinem Unterricht, damit aufgehalten, dass Leute Pferde in einen perfekten Winkel bringen.
Mhm.
Das funktioniert nicht. Das mhm. ist falsch. Habe ich lernen müssen oder habe es gelernt einfach, habe versucht, das besser so aufzubauen, dass man zum Beispiel nicht so lange an der Innenstellung sich aufhält, sondern das Ganze mehr aufbaut.
Mhm.
Ja? Also Außenstellung mit dazu nimmt, Schulterversetzen mit dazu nimmt, um dadurch ein Gesamtergebnis zu bekommen. Und da sind wir eigentlich beim wichtigsten Punkt. Stellen ja, oder biegen ja, wölben ja, aber den ganzen Kram machen wir, um die Pferde gerade zu machen.
Mhm.
Und das ist was, das haben, also muss man ehrlicherweise sagen, das haben viele Reiner einfach nicht verstanden. ein Pferd permanent, also kein Pferd möchte immer gebogen sein. Das gibt es nicht. Die möchten nicht gebogen sein. Ein Pferd, was auf der Wiese steht, steht gerade und macht sich immer Fliegen weg. Ja, aber ansonsten läuft ein Pferd läuft nicht die ganze Zeit mit der Nase nach innen gestellt oder Richtung da, wo ein Stiefel wäre. Läuft so fröhlich den Tag über die Wiese. Das machen die nicht. Ja, das finde ich so ganz wichtig, dass man das versteht.
Ja, ich habe das jetzt so als Indikator für mich gemacht, dass wenn du eine gerade Linie reitest, sagen wir mal dritter Hufschlag, du nimmst das Pferd auf, rahmst es ein, fängst an, es zu stellen, sprich der innere Schenkel geht weit vor, die innere Hand geht hoch und dann kannst du ja in die Biegung kommen, indem du im Endeffekt das Pferd über den inneren Schenkel biegst, aber ich sage immer, wenn du dann rechts runter guckst und du siehst rechts den linken Zügel, ist dein Pferd überstellt.
Ja, ja,
dann kommen wir schon Richtung Biegung.
Ja,
ne? Und im Endeffekt kannst du ja auf der Geraden reiten, das Pferd einrahmen, die innere Hand heben, den inneren Schenkel ran, sich ein bisschen nach außen setzen und dann kommt man in eine deutliche Stellung und dann kann man noch den äußeren Schenkel zurücknehmen und dann kommst du auch in die Biegung.
Ja.
Ne? Also wir machen es dann alles über den Körper, konzentriere dich auf die Schultern, auf die Vorhand und nicht den Kopf rumziehen. Weil dieses Kopf rumziehen ist echt so ein Ding. Aber das ist viele Leute, die sind so auf die Hand fixiert. Die machen immer als erstes mit der Hand.
Definitiv.
Guck mal, wie viele Leute sagst du im Kurs, parier durch. Und die parieren durch und heben dabei die Hand und merken es nicht.
Ja, ja, genau.
Ich brülle die mittlerweile immer an, lass die Hand unten, setz dich ein, parier durch. Es soll eine Belohnung sein. Und wenn ich schon wieder ziehe, ist es keine Belohnung. Ne? Aber das ist ja auch unser Job im positiven Sinne, dass wir sie darauf aufmerksam machen, weil sie so viel intuitiv machen. Deswegen eigentlich schon mal der Appell an alle Zuhörer, achtet mal darauf, wie viel als erstes eure Hand kommt. Ne?
Ja, und haue ich direkt mal einen meiner Lieblingstipps raus. Im Endeffekt bin ich davon überzeugt, dass man erkennt, ob ein Pferd wirklich durchgespannt ist und im relativ richtigen Winkel ist, wenn die Oberhalsmuskulatur von vorne bis hinten durchgespannt ist. Muss man einfach mal drauf achten.
Ja, aber jetzt musst du kurz erklären, was mit durchgespannt ist. Weil eigentlich wollen wir, dass oben aufgeht, unten zu. Positiver Spannungsbogen meinst du wahrscheinlich?
Ja, genau.
Weil Spannung könnte ja auch schon wieder sich, also sich zusammenzieht. Ne? Was genau meinst du?
Ja, jetzt habe ich natürlich, das muss ich jetzt besser erklären. Wenn man ein Pferd in einer guten Spannung von der Seite betrachtet, ist der Unterhals lose und der Oberhals gespannt.
Aufgespannt.
Aufgespannt, ne? Also aufwärts. Und dieser Oberhalsmuskel, jetzt ist, meine Frau korrigiert mich da immer, Splenius, glaube ich, oder? Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Wenn dieser Oberhalsmuskel aufgespannt ist, dann können wir uns relativ sicher sein, dass die Heber zur Brustwirbelsäule, da wo wir drauf sitzen, mit aktiviert sind. So kann man das ganz gut erklären, weil oben wir, also die Wirbelsäule des Pferdes geht ja nicht wie bei uns gerade, sondern es geht ja runter, ne, dann unten, von unten wieder hoch. Und in der Mitte haben wir im Prinzip nur Bänderstrukturen, Muskelstrukturen. So, und wenn dieser Oberhalsmuskel in der Biegung irgendwo erschlafft, dann haben wir keine Wölbung. Wölbung ist das, was nach oben geht.
Widerrist hoch.
Widerrist hoch. Und Stellung und Biegung ist das, was wir seitlich haben. Wenn der Oberhalsmuskel irgendwo aufhört, und das ist ganz oft im Bereich so 5., 6. Halswirbel, ein bisschen weiter hinten, wenn es da aufhört, kann man sich relativ sicher sein, dass das nicht durchspannt und wir das Ganze eigentlich vorhandlastig reiten.
Dann hängt der Widerriss durch, kann man sagen. Also Schulterblätter zusammengedrückt, ne?
Ja,
also,
genau.
Und dann drückt die Brust runter.
Ja,
genau. Also das ist beim Hohlkreuzen, obwohl der Kopf vielleicht sogar unten ist.
Ja. Also das ist natürlich, ich hoffe, dass man das Bild jetzt so nachvollziehen kann, aber es ist ein recht guter Indikator.
Also natürlich. Ich glaube, was du mit Wölbung meinst, meine ich mit positivem Spannungsbogen.
Ja, exakt. Genau.
Also von der Seite so ein bisschen Widerriss kommt hoch, kommt ein bisschen tiefer. Hinterhand ist drunter.
Ja, genau.
Genau.
Ja. Nur man kann es halt bildlich festhalten.
Mhm.
Ja, weil wir kennen alle diese Zeichnungen von den Pferden von der Seite, ja, mit so ein grüner Bogen oben,
ja,
und ein Pferd, was mit Kopf hoch da läuft und dann unten diese rote Linie, ja. Jeder kennt das, hat das mal irgendwo gesehen. Aber das ist muskulär zu sehen. Also man kann das wirklich von der Seite, wenn man ein Pferd laufen sieht, oder zum Beispiel auch nehmen wir ein gutes Warmblut.
Mhm.
Ein gutes Warmblut in der Dressur.
Mhm.
Und da ist zum Beispiel wieder ganz interessant, wie sind sie gebaut, was können sie leisten. Ja, wenn du einen hast, der schon einen wirklich guten Halsansatz da drauf hat und dazu schön von der Hinterhand auch unter den Schwerpunkt packen kann. Wenn man sich ein gut gerittenes Dressurpferd anschaut, auch da ist das durchgespannt. Mhm. In der Aufrichtung. Mhm. Hast du aber ein Pferd, was schlichtweg diese also diesen Halsansatz gar nicht mitbringt, mhm, und kommt dann in diese, sagen wir mal, da gehen wir erstmal in die Gradzahlen, 5, 6, 7 Grad zu hoch eingestellt, sprich einfach nur zu hoch eingestellt, mhm, ist, dann erkennst du das an dem Oberhalsmuskel. Mhm. Weil der erschlafft. Und wenn der erschlafft, mhm, dann kommt garantiert an der Seite die Ohrspeicheldrüse raus.
Mhm. Mhm. Ne? Habe ich ja nie drauf gedacht, dass, ja, auf die Ohrspeicheldrüse.
Ja, das, ja, ist total gut zu sehen.
Okay.
Ja.
Ja, ja, spannend.
Mhm. Ja. Und das sind einfach Indikatoren. Das, genau. Und deswegen, wir erkennen, glaube ich, ganz gut Pferde, die gut geritten sind und so. Aber wenn ich mir ein Pferd anschaue, das Erste, was ich mache, ist mir einfach angucken, wie ist es bemuskelt. Mhm. Daran erkennst du eigentlich schon 3/4. Und dann braucht... Die laufen dann so. Wenn die einfach, sag ich mal, im Bereich zweiten, dritten Halswirbel ein mega Paket da drauf haben und der hintere Bereich, und das hat man halt sehr, sehr oft, ist, hat wie so ein Loch oder so, dann ist das vorhandlastig. Dann ist das einfach nicht durchgeritten. Das ist einfach. Mhm. Es sind klare Indikatoren. Ja, oder wir haben vorne mega viel Muskulatur und hinten gar nicht. Ja, dann wird irgendwas nicht stimmen.
Ja, mhm, ja, also mit dem Spannungsbogen mache ich zum Beispiel... Gerade Pferde, gerade Quarter sind ja sehr entspannt, was ja super ist, ne? Auch eher ein bisschen untertourig. Und die lasse ich dann zum Beispiel in der Volte ein bisschen Extended Trot reiten, sprich ein bisschen mehr Dampf auf dem Biss, Hinterbein, ein bisschen mehr nach vorne. Und auf der Geraden dürfen die dann lang lassen und dann geht der Ofen aus und dann joggen die easy. Mhm. Aber dass die mal an die Hand ranreiten, ist ja beim Westernreiten so ein Thema, was manchmal ein bisschen fehlt, weil die so weggehen von der Hand, dass die mal eine, ein bisschen, vom fliegenden Wechsel brauchen wir es ja auch. Wir müssen die einrahmen und eine aktive Schwebephase erzeugen, sprich einen größeren Sprung und einen starken Motor. Und dann kann das Pferd den Wechsel springen. Wenn ich vorne bremse und hinten geht der Motor aus oder blockiert sogar und die Schwebephase wird kürzer, werden die den Wechsel nicht springen. Mhm. Ne?
Super Beispiel. Muss ich auch, mhm, kurz was, eine kurze Anekdote. Ich habe mit einem Reining-Trainer jetzt was gemacht. Das sehr erfolgreicher Trainer, muss man dazu sagen. Also der kann lesen und schreiben, der macht das seit 20 Jahren sehr erfolgreich. Mhm. Ja? Also der hat eigentlich auch so ziemlich alles gewonnen oder vieles gewonnen. Und der, finde ich großartig, ist auf mich zugekommen, weil er ein Problem hatte mit einem Pferd, was nicht gewechselt ist. Mhm. Und wir haben nur telefoniert und 10 Minuten später rief er an und hat gesagt, es wechselt. Er hat es 2 Jahre probiert. Er hat gesagt, er kriegt es seit 2 Jahren, er kriegt es nicht wirklich gewechselt. Mhm. Und daraufhin ist er dann auf einem Kurs mit ein paar Pferden gekommen. Wir haben ein paar Pferde gearbeitet, mhm, und das fand ich super interessant, weil wir genau das gemacht haben. Wir haben, mhm, eigentlich nur angefangen, den Rahmen zu geben. Wir haben die eingestellt, wir haben die an den Zügel geritten. Wir haben die nicht davon weggeholt. Wir haben Spannung aufgebaut. Und das Interessante war, das waren Pferde, und ich bin selber kein Spezialist, was angeht, ein Pferd besonders schnell zu drehen oder besonders gut zu stoppen. Das können andere viel besser. Mhm. Ja, also, aber ich kann sehr gut sehen, welche Muskulatur nicht angesprochen wird, die aber angesprochen werden müsste, mhm, und habe garantiert eine Übung dafür. Mhm. Oder kann sagen, wenn du das Pferd wechseln willst und du hast es in dieser Stellung, dann ist es technisch nicht möglich. Ich kann also, mhm, das ganz gut, mhm, erklären. Und dann hatte der 3 oder 4 verschiedene Pferde mit 4 verschiedenen Problemen. Der eine hat nicht gut gedreht, der andere nicht gut gezirkelt, der andere nicht gewechselt. Und danach hat alles geklappt. Mhm. Und das eben genau deswegen, weil wir da mal viel mehr Technik reingebracht haben.
Ja, Basics, ne? Also es hört sich doof an, aber im Endeffekt ist ja ein rittiges Pferd, was einen positiven Spannungsbogen hat, wo du alles verschieben und in Position halten kannst. Viele wollen diese Basics überspringen, gerade, ja, so in der Reining, oder? Die sind, ja, so manöverstark, ja, dass sie so ein paar Stufen überspringen zwischendurch.
Ja.
Und das beißt sich dann da wieder, oder?
Absolut, ist aber auch zuchtbedingt. Hm. Ja? Hm. Also wenn wir schauen, wir haben solche Spezialisten heute, die können 3-jährig so viel noch irgendwie leisten. Das ist übrigens auch ein Punkt, wir hatten eben ganz kurz ein Thema, hm, da mit einer Reining-Trainerin, mit der Silvi Rzepka. Wenn man sich die anschaut, wie der ihre Pferde wechseln, muss man einfach, mhm, mal machen. Mhm. Die springen alle Western-Reining-Wechsel.
Mhm.
Ganz selten mal einer bei, der nicht, und du siehst, die sind alle reell geritten. Mhm. Ja, brutal gut. Also das, wenn ich sowas schon sehe, da geht mir so das Herz auf, weil man sieht, okay, das wurde richtig dressurmäßig geritten, das, mhm, wurde durchgeritten, das ist, mhm, richtig gut. Mhm. Daran erkennst du aber schon, wie viele Leute eben wirklich an dieser Basis arbeiten und, mhm, eben nicht einfach nur die Manöver abspulen. Mhm. Ja? Und es ist ganz toll, wenn ein Pferd gut stoppt, dann kannst du auch 50 Mal mehr stoppen. wie zum Beispiel jetzt auch ein Pferd, der hat nicht gut gestoppt. Im Endeffekt lag das Problem daran, dass der die Last auf eins der Hinterbeine nicht gepackt hat. Mhm. Wir mussten eine Übung finden, damit er die Last da drauf packt. Das war jetzt Fleißreiten. Das hat ein halbes Jahr gedauert. Es stoppt jetzt wie die Seuche.
Damit es stärker wird auf dem Bein.
Stark trainieren. Mhm. Genau, aber es durfte eben nicht gestoppt werden in der Zeit, weil es einfach überhaupt nichts gebracht hat. Mhm. Du kannst es 50 Mal am Tag stoppen, das wird deswegen nicht viel stärker. Mhm. Da musst du halt vielleicht mal mehr am Außengalopp arbeiten und es da drin hochholen und setzen und so weiter. Und dann machst du das mal 2-3 Monate und dann fängst du nochmal an zu stoppen. Dann stoppen die halt auch wirklich gut. Gell?
Ich finde ja persönlich, dass man am Rückwärts ein gut gerittenes Pferd erkennt.
Ja, wieder mit Takt, gell?
Ja, vor allem mit oder ohne Rücken, ne?
Ja, genau.
Du hast ja den Takt, deswegen, wie gehst du generell rückwärts mit deinem Pferd?
Kommt auf das Pferd an. Wenn ich einen Allrounder habe, die ja meistens auch sowas wie so ein Spurlifter eingebaut haben, finde ich phänomenal. Dann nehme ich die Beine dran und tue sie nach hinten. Habe ich aber einen Reiner, da mache ich die Beine auf. Mhm. Und aufs Bein auf sollen die auch marschieren.
Sagst du auch Wow oder nicht?
Ja,
auf jeden Fall. Also Wow heißt rückwärts.
Ja, definitiv. Ja,
mache ich auch. Genau. Aber das ist, ich finde, da merkst du das erste Mal bei Pferden, wenn die rückwärts gehen und am Anfang kleben gefühlt die Beine am Boden und auf einmal gehen die. Sage ich auch mal allen, die müssen ja gar nicht rennen, aber die müssen mal gehen, wie im Schritt, mal einen Takt. Dass sie nicht mehr die Beine durchdrücken, den Rücken durchdrücken und gefühlt durchstrecken. Vor allem, wenn die leicht in den Beinen und B. Und das merkst du, da merkst du das erstmal so richtig, dass der Rücken aufgeht. Das können die schon, bevor die das im Galopp können oder ähnliches, finde ich. Das kannst du schon so früher einbauen wie in der Vorwärtsbewegung. Ja, ne?
Absolut. Genau. Und da, schöne Rückführung eigentlich zu dem Stefan Luchmann. Das ist ja alles, war ja eine andere Zeit, ja. Also die haben da noch irgendwie gelernt, so mit Larry Trocher und so weiter, ja. Also das sind, also wir haben auch damals Videos und was. Und das ist ja eine furchtbare Reiterei teilweise gewesen, was Technik anging. Aber schon der hat gesagt, ein gut gerittenes Pferd erkenne ich daran, wenn ich mich draufsetze und ich gehe rückwärts, nehme es an. Mhm. So, entweder.
Es geht nicht gegen die Hand?
Es geht A, nicht gegen die Hand, aber es rollt sich auch nicht einfach ein. Mhm. Das ist nämlich auch so eine Sache, ja. Wie viele Pferde hast du, das nimmst du an, dann ziehen die Nase auf die Brust und dann bewegt sich da gar nichts. Mhm. Ja, und dann ist da aber auch keine Verbindung mehr.
Mhm.
Ja, das ist einfach nicht richtig.
Naja, ja, das ist ja auch der Klassiker. Also unser Ansatz ist so ein bisschen, erst müssen die Füße das Richtige tun, dann nachgiebig und schön. Weil ist ja der Rückwärts beim Jungpferd das beste Beispiel. Es bringt dir eben nichts, wenn du rückwärts gehen üben möchtest. Das Pferd beißt sich in die Brust und bewegt sich die Beine nicht. Ja. Also da habe ich lieber, dass die Beine bewegt und vorne noch nicht weich ist, aber es bewegt die Beine, dann kriegt es schon den ersten Release und das positive Wirbel. Und wenn das dann die Beine gut bewegt, dann arbeiten wir auch wieder an der Nachgiebigkeit. Genau. Weil da wollen manche schon mit dem Schönheit sterben, aber die Füße tun noch nicht das Richtige, bringt dir dann auch wieder nichts.
Genau, dann sind wir wieder beim Gummiband, was ausgeleiert ist und der Rest hängt einfach durch, gell?
Genau. Ja. Deswegen sage ich immer, die Füße müssen das Richtige tun und dann kannst du es in Form bringen. Mhm. Ne? Weil das ist ja auch zum Beispiel, wie wir lassen unsere Jungpferde nicht ausgebunden laufen vorm Anreiten oder so. Ne? Die können ein bisschen nachgeben, aber die sollen erstmal laufen und ich will mal vorne drankommen und so. Ne? Ja, sehr schön. Deswegen, was ist denn so eine, du hast es gerade schon gesagt, diese Rückwärtsübung, wenn du ein Pferd probereitest, auf was achtest du so? Zum Beispiel, du würdest für einen Kunden ein Pferd suchen, du würdest losreiten, was wäre dir wichtig oder woran merkst du, dass ein gutes oder ein schlechtes Pferd?
Lostraben und einfach mal loslassen.
Mhm.
So. Und dann erkennt man eigentlich schon ganz gut, ob das Pferd wirklich Takt hält, ob das dabei in Haltung bleibt.
Mhm.
Dann galoppiere ich es an mit einfach mal Zügel los. Mhm. Mach mal gar nichts.
Mhm.
Ne? Muskulär natürlich vorher schauen, wie ist es gebaut, weil dann kann man schon sagen, ob man das jetzt mit losen Zügeln überhaupt reiten will. ich glaube, das ist so einer der Hauptpunkte. Also, ob ich wirklich ein Pferd loslassen kann.
Mhm.
Also, ich bin unheimlich taktversiert.
Mhm.
Also, das ist, ich sage immer allen Leuten, auch auf Kursen, im Unterricht, egal wo, Takt geht mit Haltung einher. Mhm. Hast du ein Pferd, was keinen Takt hält, dann werden die Manöver auch nicht funktionieren. Also, wenn du einen Reiner hast, der im Trab keinen Takt hat, dann wird der Spin auch keinen Takt haben.
Mhm.
Ja? Und das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Wie ist es bei dir, wenn du sowas testen würdest?
Ja, ich bin ja jemand, der sehr viel mit losen Zügeln reitet, generell. Ich bin ja nicht so der. Also, ich finde, bei uns im Sport sieht man viel, dass viele Leute viel Kontrolle über das Pferd wollen. Ich bin so ein bisschen der Cowgirl, die Tochter meines Vaters. Ich Schritt, Trab, Galopp am langen Zügel. Aber andersrum will ich die auch mal aufnehmen. Zum Beispiel persönlich mag ich Traver Rohrwehr.
Ja.
Ob die sich gut um Schenkel biegen, ob du mit dem inneren Schenkel den Rücken heben kannst und so, da siehst du schon gut gerittenes Pferd. Auch rückwärts, ganz Klassiker, ne? Benutzt das Pferd den Rücken oder drückst den Rücken weg. Wenn die so gar nicht rückwärts gehen können, und das kann aber zum Beispiel schon relativ gut einhändig laufen, mach ich mir schon wieder fast ein bisschen Sorgen, ne? Haben die irgendein Defizit, dass sie es nicht können, ne? Also, da bin ich auch ganz klar dabei. Und was sich halt nicht gehört, was halt manche Leute machen, man trainiert keine Probepferde, ne? Da probiert man alles mal aus und ich mache auch mal einen Außengalopp und auch mal einen fliegenden Wechsel, wenn die das können. Aber wenn da irgendwas nicht klappt, ist es jetzt nicht mein Job, an diesem Pferd rumzuschrauben. Das gehört sich auch nicht, ne? Also ganz ehrlich, ne? Weil das, glaube ich, so manche Jungtrainer denken dann, sie müssen das da regeln oder so, das gehört sich dann auch wieder nicht. Ich reite gerne ein wenig Gebiss, gerade in der Trainingsszene haben wir immer sehr viel Bit drin. Und tatsächlich lasse ich mir mittlerweile, wenn ich mir Pferde für Kunden angucke, gerne mal ein Video in der Longe schicken, ohne Reiter. Weil dann sieht man mal wirklich, wie es ist.
Ja, das mache ich eh.
Und
ja,
Riesenerkenntnis meinerseits, wir wollen die Pferde mit Widerriss.
Ja.
Weil die Pferde ohne Widerriss, die laufen den Berg runter. Die rollen wie eine Tonne.
Ja.
Hört sich scheiße an, aber ist so. Also ein Pferd mit Widerriss kriegt den Widerriss viel besser hoch.
Ja, definitiv. Das ist so. Ja. Und dann geht einiges mit einher.
Ja. Was sagst du da noch zum Thema Ausgleichstraining? Was bedeutet das für dich und machst du es?
Ja, definitiv. Ich muss aber auch sagen, dass mein Training generell relativ abwechslungsreich ist. Mhm. Also es gibt bei mir nicht, wir setzen uns jetzt heute drauf, jeden Tag und trainieren nur. Mal einen Tag Stangen, aber eigentlich auch ähnlich wie bei dir, nur ein bisschen anders. Also was ich gehe auch ausreiten und mache das sehr gerne, lege aber den Fokus in allem darauf, dass es nicht so viel mit Kilometern zu tun hat. Also ich bin der Meinung, dass Pferde sich viel bewegen müssen und viele verschiedene Dinge lernen müssen, aber dass es nicht sinnig ist, Pferde extrem zu beanspruchen. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen.
Also Ausreiten machst du? Machst du auch Stangengymnastik?
Ausreiten, Stangengymnastik, Bodenarbeit mit dabei. Dann mit angefangen, man legt nur eine Plane dahin, dann fahren wir in einen Extremtrail, wir laden die Pferde ein, fahren irgendwo anders hin, gehen da eine Runde rein. Ja. Also sowas, das machen wir schon viel. Mhm. Da haben wir ja auch in Aachen kurz drüber gesprochen, ich habe total Lust, öfter vorbeizukommen, dass man ein bisschen zusammenreitet, weil das auch Abwechslung bringt. Man hat ja unterbewusst schon seine eigenen Übungen, die man auch relativ viel abspult. Und ich glaube, dass es da auch wichtig ist, immer wieder mal einen neuen Wind reinzubringen.
Genau. Was ist denn, machst du auch rückenfreies Training, nenne ich das, also ohne Reiter?
Ja, definitiv. Ja. Also das meine ich mit der Freiarbeit und so, das mache ich viel. Ich habe ein sehr ausgeklügeltes Longenprogramm. Also ich binde generell keine Pferde aus, muss ich dazu sagen. Aber ich habe ein sehr ausgeklügeltes Longenprogramm und das ist kombinierbar.
Am Knotenhalfter oder am Kappzaum? Oder?
Genau.
Ja, bin ich auch ein riesen Fan von. Wir haben ja einen schönen Raumpen, dass die Pferde wirklich selber loslassen. Also Punkt 1 kann man sie zur Stelle und biegen, zum Beispiel bei Kappzaum oder Knotenhalfter. Aber Punkt 2, wenn du einen guten Job machst, dann lassen die auch den Hals fallen und schwingen durch. Und ich habe ja die drei A's, ne? Abschnauben, abkauen, abstrecken. Das sollte beim Reiten und beim Longieren passieren. Dann bist du schon ziemlich gut. Ne?
Ja, ist so.
Das ist, und du hast gerade so neue Pferde, da klappt das Abschnauben nicht oder die kauen nicht ab oder die strecken sich noch nicht ab. Und wenn man diese drei A's unterm Sattel oder auch an der Stangengymnastik, Longieren, Roundpen, whatever macht, dann ist man schon ziemlich gut unterwegs.
Ja, absolut. Und das ist ja sogar, das ist berechenbar. Du kannst genau sehen, ich habe mir früher einen Spaß draus gemacht. Auf Kursen habe ich immer gesagt, so und jetzt gleich noch 3, 4 Galoppsprünge, dann wird das Pferd abschnauben. Und das hat mit Winkeln zu tun. Und jetzt, ganz kurz, da hat mir meine Frau nämlich erklärt, warum das so ist. Ich wusste das nämlich nicht. Ich habe immer nur gesehen, wann ein Pferd richtig öffnet. Und direkt danach schnaubt es ab. Das ist der gleiche Ablauf, jedes Mal. Und das ist im Endeffekt, weil die im Bereich 5., 6. Halswirbel aufspannen. Wenn die Pferde da in der Aufrichtung sind, sprich auch wie eine Absenkung haben, sind die in einem Fluchtmodus. Und Stresshormone werden freigesetzt. Wenn die da aufploppen, werden Endorphine freigesetzt. Und direkt danach schnauben die ab. Ich wusste es nicht, technisch.
Das hab ich auch noch nicht gehört.
Ja, aber das ist total witzig. Und wenn man es dann sieht, okay, plopp, aufgeploppt, direkt danach schnauben die ab. Ja.
Ich sag immer, dass die immer einmal locker bis in den Bauch atmen, mal so tief.
Ja, genau. Und das, atmen, ne? Genau, und das kommt dann ja mit dabei.
Genau. Ne? Ja.
Dann hast du die Atmung, hast du alles, ja.
Und ich hatte tatsächlich ein Pferd früher, meine Petit Merito, mit dem es erfolgreich war, wenn der nicht abgeschnauft hat, dann hat es ein Problem, ne? Ja. Weil der die Luft angehalten hat. Dann war der im Stressmodus.
Ja.
Der kam ja aus der Raining-Nummer, der war ziemlich feurig, als er kam. Und der hatte auch den falschen Knick. Ne?
Ja, genau.
Deswegen musste ich den erstmal zu tief reiten, dass der wirklich loslässt. Also ich musste ihn zwingen, sich zu entspannen, sage ich immer.
Ja.
Was natürlich Quatsch ist. Aber den musste ich dann ganz viel über Lob trainieren und Druck ablassen und atmen. Atmung auch Riesenthema, ne?
Also, absolut, ja.
Und das hat wirklich sehr geholfen.
Ja, also Ausgleichstraining auf jeden Fall. Mache ich viel. Es ist halt kombinierbar. Freie Bodenarbeit bei mir auch ein Riesenthema. Also, und da bin ich auch, glaube ich, recht gut drin. Das heißt, Pferde erstmal abholen, ne? Frei folgen lassen, über alles frei folgen lassen, überall berühren können, was weiß ich. Also da habe ich ein sehr zusammenhängendes Programm, was aber nachher immer wieder erweiterbar ist.
Ne? Da habe ich gerade irgendwo sehr schön gehört, ohne Bindung kein Vertrauen.
Jo.
Und das ist es ja im Endeffekt, ne? Wenn das Jungpferd entspannt neben dir steht und dir folgt und sich dir anschließt, ne? Und das ist ja immer diese, das sagt mein Vater ja auch immer, hat ja auch vollkommen recht, Vertrauen und Respekt.
Ja.
Also manche Dinge sind auch mal nicht zu diskutieren. Wir kennen es alle im Verladetraining.
Ja.
Wenn die steigen wollen oder zur Seite springen, springen die bitte zur anderen Seite, nicht zu der, wo ich stehe. Mhm. Ne? Da musst du dann auch mal kurz Tacheles reden.
Ja.
Aber weil man, ich finde, man sieht mehr so, die einen Extremen sind auf der sehr Vertrauensschiene, aber das Pferd tritt ihnen auch auf die Füße, wenn es Angst hat, weil es auf den Schoß kommt. Und das andere hat so viel Respekt, dass es auch schon wieder verspannt ist. Gerade Pferde aus Italien und Spanien, die wurden ziemlich rangenommen, merkst du. Wenn ich einmal schnell bewegt, stehen die wie so stramme Soldaten in der Ecke und haben eine negative Erwartungshaltung.
Ja.
Aber ich glaube, die Waage zwischen den beiden Sachen, dann tust du den Tieren einen Gefallen.
Ja, ist so.
Mhm.
Definitiv.
Ja. Sehr schön. Gut, dann kommen wir noch kurz zum Sattel. Ist ja ein Riesenthema, ne?
Ja, absolut. Ja, absolut. Genau.
Was ist denn da, ich meine... Toll ist ja, dass man die heute umbauen kann. Das gab es ja früher nicht. Ne? Ist ja schon mal super.
Mhm.
Ich meine, ich erinnere mich immer an Amerika. Die hatten einen Sattel und reiten alle Pferde. Aber die haben auch andere Tools.
Andere Tools und haben auch viele Pferde vom gleichen Typ. Muss das man auch mal so sagen.
Aber da kann man ja schon sagen, dass die Pferde deutlich schmaler geworden sind, oder? Wie früher. Also diese Full Quarter von früher reitet man heute nicht mehr so
definitiv.
Viel.
Definitiv,
ne? Und das heißt ja immer, der Western-Sattel hat eine schöne breite Auflagefläche, was ja generell positiv ist, wenn er passt.
Ja.
Wenn er nicht passt, natürlich schwierig.
Oder? Ja, genau. Ich habe aber ganz kurz da jetzt ein sehr schönes Beispiel gehabt, Spanier. Vor ein paar Tagen bin ich da nochmal hingerufen worden zu einer Sattelanprobe und es war ein Spanier, der so diese typischen Atrophien im hinteren Bereich der Sattelauflage hatten. Also die hinteren Bars waren komplett eingedellt. Sieht man bei Spaniern ganz oft, wenn die so ganz eingedrückt sind.
Die Muskeln?
Ja, ja.
Ah, okay.
Also wenn die so atrophiert sind, wenn die so zurückgebildet sind, richtig. Gerade bei Spanien, ganz, ganz viel.
Okay.
Boah, das war echt furchtbar. Und da habe ich denen auch erklärt, dass es mit einem Klassik-Sattel jetzt erstmal nicht geht. Und da haben wir es mit dem Western-Sattel umgebaut. Und ich war da und ich war selber schockiert, weil das Pferd komplett rund wieder ist.
Mhm.
So viel zum Thema Auflagefläche.
Mhm. Okay.
Ja? Natürlich wurde das auch im falschen Winkel geritten und dann kriegen wir noch mehr Druck darauf. Aber da... Das geht jetzt ein bisschen zu viel in die Tiefe. Im Endeffekt, ja, wir haben eine große Auflagefläche. Ja, wir sind dazu in der Lage, das Ganze anzupassen in einem relativ großen Maße. Ich habe da wirklich das Glück gehabt, dadurch, dass der Stefan das Ganze entwickelt hat und ich früher da halt gearbeitet habe, habe ich sehr früh diese Änderungen gelernt. Ich musste das alles reiten. Wir haben auch Bäume viel entwickelt. Und habe dadurch relativ viel Know-how mitbekommen.
Mhm.
Und habe dann auch ganz gut gelernt, wie man das Ganze in der Bewegung sieht.
Mhm.
Und wir haben, das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, dass man versteht, wie sich ein Pferd wirklich bewegt und ab wann ein Sattel und wo ein Sattel eigentlich liegen muss.
Mhm.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Mhm.
Die wenigsten Leute wissen überhaupt, wo ein Sattel liegen darf und wo nicht. Dann gibt es Leute, die sagen, du musst da eine ganze Hand runterschieben können. Ist auch alles gut und schön, aber irgendwo muss ein Sattel dann auch wieder aufliegen.
Mhm. Schweben kann er nicht.
Schweben kann er nicht, ja. Ist also wirklich ein sehr interessantes Thema. Vor allem dann, wenn es, muss man einfach so sagen, also entweder du hast die Reiter, die wirklich nur im Freizeitbereich unterwegs sind, oder was heißt nur, sondern... Ich habe früher viel für den VfD und so gemacht. Ne? Und dann sind da Leute bei, die reiten mit ihren Pferden über 20 Jahre jedes Wochenende 100 Kilometer. Die reiten die einfach und die Pferde halten. Aber nur, wenn eben Sattel und so weiter auch passt. Oder du hast, und dann muss das wirklich funktionieren, aber das muss ganz anders angepasst werden, als wenn du einen hast, der ja, auf einem DM-Niveau gerade in der Western-Riding oder so wirklich gut oder im Trail gut unterwegs ist, musst du vollkommen anders anpassen. Kannst du überhaupt nicht vergleichen. Und da geht es dann auch wirklich ans Eingemachte, wo du verstehen musst, wie ist dieses Pferd gebaut, welchen Teil muss es mehr aufwölben oder weniger aufwölben, um was leisten zu können, und wie kann ich das in dem, wie ich es anpasse, ins Tragen bringen oder aus dem Tragen nehmen. Oder hast du ein Kissing-Spine-Pferd? Super interessante Sache. Ja? Also ist was da. Dann gucke ich mir die Röntgenbilder an, dann gucke ich mir an, wie die Pferde laufen, dann gucke ich mir an, kriegen wir das überhaupt aus dem Tragen? Und dann baue ich das so um und dann nachher laufen die Pferde wieder. Einfach nur, weil der Sattel da aus dem Tragen genommen wurde. Sowas finde ich ja total, mit Verlaub, geil. Ja, das ist schön. Ja, genau.
Also, was ist denn, man hört ja auch drauf, ich habe ein Jungpferd, man soll sich einen Sattel kaufen. Ich sage immer, den kauft ihr im ersten Jahr 3-4-jährig noch keinen Sattel. Also lasst euch keinen teuren bauen, ist immer meine Ansage. Weil im Endeffekt, was kann man so sagen? Braucht man 2-3 Sättel bei einem Pferd oder 2? Also vom Umbaufaktor ist ja auch die Frage, wie stehen sie körperlich da? Wie viel werden sie gearbeitet? Und dann hat man natürlich zum Beispiel Pferde, die schlecht einen Entwicklungsstand haben, die verändern sich ja nochmal massiv, wie Pferde, die 3 sehr gut entwickelt sind. Ja, ja. Weil im Endeffekt werden sie ja immer tendenziell ein bisschen breiter. Aber es ist ja schon, also du kannst ja eigentlich bei keinem Pferd einen 3-jährigen Sattel kaufen und 5-jährig dann auch mit reiten, wenn er ordentlich trainiert wurde, oder?
Also natürlich nicht, wenn der so gelassen wird.
Ja, meine ich, genau. Ja, das genau. Funktioniert also nicht, ja. Deswegen braucht man im Endeffekt 2, 3, 4 Änderungen oder andere Sättel, wenn man das so möchte. Ne? Ja.
Übrigens auch ganz kurze Anmerkung. Jeder, der sagt, das kriegen wir mit einem Pad aufgefangen, das ist totaler Quatsch. Ja. Ja. Also da sind wir überhaupt nicht.
Genau, aber ich bin trotzdem Fan von diesen dicken Pads, weil ich habe ja verschiedene Trainingssättel, verschiedene Pferde, ich habe verschiedene Bäume und das puffert so ein bisschen, weil die eben nicht an das Pferd angepasst ist, wenn es gerade im Training ist. Ne?
Definitiv, das ist eine andere Sache, da hast du aber auch die Weitsicht und du weißt dann ungefähr, okay, der Sattel ist ein bisschen enger, dann muss ich jetzt das Pad nehmen, das funktioniert einigermaßen. Aber was halt nicht geht, ist zu sagen, wir nehmen ein 3-jähriges Pferd, wir machen einen sehr breiten Sattel da drauf, machen dann ein dickeres Pad darunter und glauben, dass das 5-jährig liegt. Das funktioniert leider überhaupt nicht.
Ja, das würde vielleicht mit dem 4-jährigen Sattel passen. Ne? Aber und selbst das, es kommt aufs Pferd.
Ja, und wenn die zu weit sind, dann kommen die wieder zu tief, dann kriegen wir wieder zu viel Druck, nehmen wieder Riss, dann haben wir nachher wieder, da gibt es ganz große Probleme. Also zurück zu deiner Frage. Es ist definitiv möglich, einen Sattel mitwachsen zu lassen. Das funktioniert.
Heutzutage, ne?
Und man kann da wirklich viel machen. Also ich würde fast sagen, von einem breiterem Araber auf ein schmales Kaltblut kannst du das ändern. Das funktioniert. Aber wenn wir uns ein Jungpferd nehmen, mit einem Jungpferd, das ist einfach anders. Das wissen wir doch. Also ich meine, du schrabbelst auch mal an der Bande entlang oder was weiß ich. Es gibt, deswegen, ich würde mir nie so einen richtig guten Sattel für ein Jungpferd holen.
Auch beim Jungpferd will man ja schon so ein tendenziell ein bisschen was Leichteres. Und wertige Sättel haben ja schon besseres Leder, bisschen schöner und so. Die sind auch so, also ein richtig wertiger Sattel ist auch leider ein Tacken schwerer, ne? Oder? Kann man das so sagen? Ne?
Ja.
Dann noch eine andere Frage, ist mir gerade gekommen. Wie lange brauchst du, um einen Sattel zu bauen? Weil das ist ja schon
voll mit
Tooling und so, ne? Also.
Ja, kommt drauf an. Also ein relativ einfacher Sattel, bist du 2 Wochen locker mit fertig. Ganz einfacher Sattel, bist du in der Woche mit fertig. Ne? Aber wenn du jetzt irgendwie richtig Blumen und so weiter, Korbflechter drauf hämmerst, kannst du auch locker mal einen Monat für brauchen.
Das ist ja schon sehr
Also es ist schon richtig Arbeit.
Ne? Und es ist ja wirklich Handarbeit, ne?
Ja, voll.
Also, das ist wirklich eine schöne Sache. Ja. Dann bin ich gerade, ich habe ja dieses Paddle, ne?
Ja.
Also das ist ja ein baumloser Sattel mit Kopfeisen.
Ja.
Den habe ich ja damals von Spanier gekauft, weil ich nicht wusste, wo die Reise hingeht.
Ja.
Und ich reite damit ganz gern, weil das Ding ist leicht und super bequem und ich muss anders sitzen wie im Western-Sattel.
Ja.
Der Rückenkanal ist aber frei, weil der hat so Polster drunter.
Ja,
weil das ist das, glaube ich, das Problem mit den Reitpads, dass eben der Rückenkanal nicht frei ist. Ne? Aber es ist bei dem Sattel natürlich nicht so beliebt, ein baumloser Sattel, oder?
Naja, kommt ja halt auf die Faktoren an. Gell? Also nehmen wir ein Pferd mit einem wirklich guten Rücken. Also was jetzt keine Probleme hat.
Ja.
Dann nehmen wir einen Menschen, der nicht viel Mensch ist, also etwas leichter ja. ist. Und nehmen dann noch eine Fähigkeit dazu, sowas rund zu reiten.
Ja.
Dann kann man das mal reiten, überhaupt kein Problem. Genau. Gehen wir aber davon aus, dass wir ein Pferd haben, was vielleicht nicht muskulär besonders gut dasteht. Mhm. Dann nicht die Fähigkeit, es rund zu reiten. Mhm. Damit kollidiert es schon.
Ja, okay.
Funktioniert nicht. Hast du jetzt dann so oder so noch jemanden, der viel Mensch ist,
mhm.
dann wird das ganz schwierig, mhm. weil du die Druckverteilung nicht hast. Du sitzt im Prinzip auf deinen Sitzbeinhöckern. Die Sitzbeinhöcker sind punktuell mhm. auf dem tiefsten Punkt des Rückens angesiedelt.
Mhm. Mhm.
Ja? Okay. Das ist mhm. der schwierigste Punkt, hochzukommen.
Mhm.
Bist du einfach zu viel Mensch, kann das Pferd das nicht leisten, wenn du es nicht extrem rund reitest.
Mhm. Da sind wir wieder in der Druckverteilung, ne? Die genau. deutlich besser ist beim Messansattel.
Ganz genau. Deswegen überhaupt kein Problem, das mal zu reiten und
ja.
da Spaß mit zu
ja.
haben, ist voll okay.
Ja.
Aber ich rate jedem davon ab, der gerade ein Pferd hat, was einfach nicht gut dasteht oder ja. das nicht so rund geritten bekommt. Oder auch so richtige Spezialisten sind so Wanderreitleute, die dann sagen, ich will jetzt mit diesem Pad mhm. mehr oder weniger, will ich jetzt einen Wanderritt machen von 30 Kilometern.
Das ist nicht gut für
da ist es vollkommen egal, wie gut du reitest, weil du sitzt punktuell einfach permanent da drauf. Das funktioniert nicht.
Mhm. Und was ist der Unterschied zu einem Klassensattel? Weil die haben ja schon... Also zum Westernsattel so von den punktuellen und so? Weil die haben ja schon einen Baum, aber ist halt auch deutlich kleiner, die Auflagefläche. Ne?
Definitiv. Also das ist übrigens auch ein interessantes Thema, weil ich habe 10 Jahre lang jemanden gesucht, mit dem ich im Klassikbereich zusammenarbeiten
mhm.
kann. Und ich
mhm.
habe keinen gefunden,
mhm.
weil das wirklich schwierig ist. Ich bin da relativ weit, was so das Anpassen angeht.
Mhm.
Und die meisten sind Händler,
mhm.
auch im Westernbereich.
Mhm.
Gibt es ganz wenige Leute,
mhm.
die wirklich Sattler sind und das auch so umbauen können.
Mhm.
Das gibt es nicht
mhm.
oft. Und da habe ich jemanden gefunden, das ist der Klaus Schwecht. Super interessant, Sattlermeister auch. An den bin ich übrigens gekommen über den Dr. Marcin Czulakowski.
Mhm.
Der hat mich
mhm.
dahin gebracht. Und bei dem war ich jetzt und der hat mir das alles genau erklärt, weil ich das wissen wollte. Wie viel kann man denn bei einem Klassik-Sattel ändern?
Mhm.
Und der kann fast alles ändern. Das
okay.
ist unfassbar.
Mhm.
Ich habe immer gedacht, man kann in dem Bereich nicht so viel machen. Man
mhm.
kann man kann nur das Kopfeisen ein bisschen verändern, wie bei so einem Windtag oder so. Nein, man kann wirklich alles verändern.
Okay.
Also in
mhm.
einem großen Maße. Aber die Auflagefläche kannst du nicht verändern. Also du kannst das Polster ein bisschen breiter
ja.
machen und so weiter. Aber im Endeffekt ist die Auflagefläche immer kleiner. Ansonsten musst du einen anderen Satteltyp nehmen.
Da brauchst du eigentlich auch wieder einen besseren Reiter und ein besseres Pferd für die kleinen Aufsätze.
Exakt.
Genau.
Exakt.
Ich finde es auch schwierig mit diesen dünnen Pads darunter. Das sind echt nichts.
Ja.
Also es scheuert nicht, nennen wir es mal so. Aber es polstert ja nichts. Also außer, dass es nicht scheuert.
Ich meine, die haben natürlich dann im besten Falle mehr Polster drunter,
mhm.
ne, generell.
Mhm.
Ne? Aber gerade dabei ist es echt wichtig, dass die Dinger wirklich passen. Und da, also... Wir arbeiten jetzt seit 1,5 Jahren oder so zusammen. Anderthalb Jahren kann ich auch Klassik-Sattel selber ändern
mhm.
oder mache das mit ihm zusammen und auch verkaufen. Und das ist super interessant, was man da an Erfolgen hat.
Mhm.
Aber es war auch ganz klar für mich ein Punkt zu sehen, das ist endlich.
Mhm.
Du musst Faktoren mit einberechnen.
Mhm.
Hast du in einem Klassik-Sattel bei einem Warmblüter, der jetzt eh vielleicht ein relativ langes Mittelstück hat, einen Menschen drauf, der etwas mehr Mensch ist,
mhm.
ein bisschen schwerer ist, funktioniert es meistens einfach nicht.
Okay, ja.
Also und das muss man sich auch eingestehen.
Mhm.
Ja, das,
mhm.
ja.
Ja. Ja, ich finde es immer spannend, mal an anderen Sätteln auf anderen Pferden zu sitzen, weil es ja echt deinen Sitz schult. Ne? Also die Klassischreiter finde ich ja furchtbar an so einem Westernsattel, weil sie ihr Bein nicht bewegen können.
Mhm.
Und wir Westernreiter, du hast ja das Gefühl, Spaghetti Bügel, sage ich immer, ne? Obwohl das ja wieder die ganze Sache schult und mehr im Balance sitzt. Und, ne? Das
ja.
ist schon eine
ja.
schöne Sache. Ja, sehr schön. Gut. Ich glaube, hast du noch irgendeine Anekdote, die du teilen möchtest oder einen Appell an die Zuhörer?
Ja, man darf sich halt nicht alles im Leben so leicht vorstellen. Man muss halt etwas dafür arbeiten, aber das, was man dann bekommt, ist wunderbar.
Hm.
Ja, wenn man einfach dranbleibt, offen bleibt, immer... vor allem versucht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mal das eigene Denken so ein bisschen außen vor lässt und einfach erstmal Sachen annimmt. Und das ist immer was Schönes. Das
ja.
kann ich jedem nur nur raten.
Mhm. Sehr schön. Dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Wie würdest du gern leben, wenn du ein Pferd wärst?
Ich finde es schon bei uns ganz cool. Das heißt, ich bin einfach der Meinung, dass ein Pferd rausgehört. Und ich glaube, dass es falsch ist, wenn wir sagen, ein Pferd muss in der Box stehen. Das Umdenken hat eh stattgefunden oder es ist dabei. Das ist auch toll, das ist super. Aber ich glaube, dass wir noch mehr daran denken müssen, Pferde artgerecht zu halten. Sprich wirklich viel Abwechslung raus und nett mit sein. Mhm.
Ja. Ja, und im Idealfall mit Artgenossen, ne?
Jo.
Herdentier.
Jo, absolut.
Ja, sehr schön. Gut, dann die ganz große Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
Oh. Horsemanship ist, wenn man wenn man es schafft, ein Pferd so zu trainieren, dass es dort abgeholt wird, was es verstehen kann, ohne dass unser eigenes Ego im Vordergrund steht. Ich glaube, das ist ganz gut.
Sehr schön, super. Gut, dann vielen Dank, lieber Leon.
Vielen Dank, Linda.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.